Willkommen bei Gesundheit mit Gefühl. Wie gelingt Gesundheit aus einer Perspektive des Mitgefühls und wie können wir gesund leben in Akzeptanz oder vielleicht sogar in Liebe zu unserem Körper?
Hallo ihr Lieben, mir gegenüber sitzt die liebe Julia und ich bin die Jasmin und wir freuen uns sehr, dass du hier bist und hoffen, dass unser Podcast dich dazu inspiriert, mit mehr Körperakzeptanz, Genuss und Freiheit durchs Leben zu gehen. Ja, heute wollen wir über die Gewichtszunahme in der Genesung von einer Essstörung sprechen und es ist auch nicht das erste Mal und wird sicherlich auch nicht das letzte Mal sein, dass wir dieses wichtige Thema aufgreifen. Wenn du dich von einer restriktiven Essstörung erholst, ist eine Gewichtszunahme ein wesentlicher Bestandteil der Genesung. Bevor es wirksame psychologische Interventionen geben kann, muss dein Körper ein gesundes Gewicht erreichen, um die Funktionsfähigkeit deines Körpers, aber eben auch deines Gehirns zu gewährleisten. Ich möchte hier trotzdem auch noch erwähnen, wenn du dich von einer nicht restriktiven Essstörung erholst, ist eine Gewichtszunahme vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber es kann trotzdem sein, dass du an Gewicht zunehmen wirst. So oder so in beiden Fällen ist die Gewichtszunahme sicherlich ein herausfordernder Teil der Genesung, da man sich einfach seinen Ängsten stellen muss und das kann ein schreckliches Gefühl sein, insbesondere in einer Gesellschaft, in der Gewichtsverlust gelobt und Gewichtszunahme verachtet wird. Und bei folgender Frage, was ist der schwierigste Teil der Essstörungsgenesung, ist tatsächlich die häufigste Antwort darauf die Gewichtszunahme. Das war auch bei mir so. Es ist eine beängstigende Erfahrung, sich dem zu stellen, wovor man sich am meisten fürchtet, vor dem man sich vielleicht auch all die Jahre so sehr bemüht hat, es zu vermeiden. Ich hatte zum Beispiel auch riesige Angst, dass mein Gewicht außer Kontrolle geraten würde, wenn ich mich entschließen würde, all das zu tun, was eben die Genesung erfordert. Und wenn auch du jetzt gerade Angst hast und es schwierig findest, mit der Gewichtszunahme umzugehen, ist unsere heutige Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Folgendes habe ich damals getan, als ich mit meiner Gewichtszunahme zu kämpfen hatte. Ich habe begonnen, meine Gedanken und Gefühle zu beobachten, ohne zu urteilen. Ich habe gelernt, meine inneren Autoritären oder kritischen Stimmen in meinen Gedanken zu erkennen und von mir selbst zu trennen. Weiter auch, wenn ich mich festgefahren fühlte, fragte ich mich selbst, ist diese Denkweise hilfreich? Ein weiteres Tool, ich habe für eine Zeit lang mein Spiegelbild gemieden. Und ich habe begonnen, bequeme Kleidung zu tragen, die zu mir passt. Und um genau diese Tools soll es heute gehen. Wir werden Schritt für Schritt jeden einzelnen Punkt genauer beleuchten.
Ja, vielen Dank, Jasmin, dass du so schön in die Folge eingeleitet hast. Und ich möchte auch ein paar persönliche Dinge nochmal am Anfang dazu teilen, weil mich das Thema eben auch sehr berührt und vor allem auch gerade sehr aktuell ist für mich. Wir müssen einmal unseren Hörer und Hörerinnen darüber informieren, dass wir quasi im Vorhinein aufnehmen. Also Jasmin und ich produzieren natürlich immer schon ein paar Podcast-Folgen im Voraus, bevor die veröffentlicht werden. Und jetzt gerade haben wir Ende Mai und nehmen diese Folge auf. Und für mich ist das nochmal eine sehr besondere Folge, weil ich nämlich gerade aktuell auch sehr mit diesem Thema Gewichtszunahme zu tun habe. Ich wollte erst sagen, zu kämpfen und habe dann aber mich bewusst entschieden zu sagen, zu tun, weil ich möchte nicht kämpfen, sondern ich möchte in die Akzeptanz und Annahme gehen. Und mehr dazu auch gleich noch. Aber für mich ist es Ja, dieses Thema einfach auch sehr sensibel, weil natürlich diese Gewichtszunahme omnipräsent ist, wenn man aus einer Essstörung heilt. Jasmin hat das ja schon angetönt. Und dabei ist es so unabhängig davon, von woher man kommt. Ich habe das auch ja schon so häufig festgestellt, ob man aus einer restriktiven Essstörung heilt und vielleicht auch Untergewicht ist. Ob man aus einer nicht restriktiven Essstörung heilt und gar nicht körperlich untergewichtig ist, aber vielleicht für den eigenen Körpertypus untergewichtig ist. Oder auch gar, wenn man eine Essstörung hat und vielleicht an Adipositas erkrankt ist. Bei allen Gewichtstypen ist diese Angst vor der Gewichtszunahme häufig präsent. Und deswegen alleine schon ist dieses Thema so wichtig, nochmal aufzugreifen und immer wieder aufzugreifen. Und sicherlich werden Jasmin und ich auch in den weiteren Folgen das immer mal wieder thematisieren. Und jeder Mensch, der mit diesem Thema irgendwo sich gedanklich beschäftigt, hat eine andere Grundlage dahinter. Und Jasmin hatte das eben schon gesagt, es ist ja immer die Frage, wie die Gesellschaft dieses Thema Gewichtszunahme auch sieht. Und leider Gottes ist es so, dass eine Gewichtszunahme immer in unserer Gesellschaft irgendwie mit etwas Negativem behaftet ist oder dass es immer irgendwie ein Thema ist. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass es mir bewusst ist, dass es gar nicht um diese Zunahme an sich geht, die für mich schwierig ist, sondern ich habe halt an dieses Zunehmen oder beziehungsweise ans Abnehmen einen Leistungsgedanken gekoppelt. Und für mich ist eben dieses Gefühl von Abnehmen und Dünnsein ist für mich eine, in Anführungsstrichen, Leistung, hingegen sich Zunehmen für mich wie ein Versagen anfühlt. Und deswegen ist für mich dieses Thema Zunehmen so schwierig. Und ich habe mich jetzt zum Beispiel ganz bewusst dazu entschieden, nochmal zuzunehmen. Und zwar nicht nur die Zunahme als Beiwerk sozusagen passieren zu lassen, sondern sie bewusst sogar auch anzugehen. Und meine Gedanken dahinter sind wie folgt, weil ich mir gesagt habe, dass eine Gewichtszunahme eine absolut notwendige Konsequenz ist, um gesund zu werden. Und zwar nicht nur auf körperlicher Ebene. Und das ist das, was ich hier ganz doll betonen möchte, weil sicherlich tönen einige Essstörungsstimmen bei euch im Kopf, die sagen, ich bin ja gar nicht im Untergewicht, ich muss gar nicht zunehmen. Oder ich bin sogar am anderen Ende und ich erst recht nicht. Ich müsste eher abnehmen als zunehmen. Also ich brauche nicht zunehmen, um gesund zu werden. Und da ist es eben ganz wichtig zu verstehen, dass du lernen musst, dass du dich mit jedem Gewicht akzeptieren lernen kannst und dass du lernen solltest auf dem Weg mit der Gewichtszunahme, dass du mit negativen und unangenehmen Gefühlen vielleicht ganz anders umgehen lernen kannst. All diese Gefühle von Scham und Ablehnung und vielleicht auch erstmal Unwohlfühlen im Körper, all diese Themen kommen hoch, wenn man zunimmt, egal aus welchem Gewichtsbereich. Und man kann nur lernen, mit diesen Themen anders umzugehen in seinem Leben, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, das zuzulassen und eben sich ganzheitlich heilen lässt. Und wenn du dich dafür entscheidest, bewusst zuzunehmen, dann schlägst du im Grunde zwei Fliegen mit einer Klappe, weil du zum einen, wenn du jetzt im Untergewicht bist und auch im Untergewicht für deinen Körpertyp sozusagen, dann ist es natürlich aus medizinischer Sicht her gesund für deinen Körper, klar, aber für deine Psyche eben auch, weil du musst dich von deinen Zwängen lösen, du musst dich mit deinen Ängsten konfrontieren und das führt zur Heilung der Psyche. Ohne Zunahme keine Heilung der Essstörung. Und wenn du nicht irgendwann dazu in der Lage bist zu sagen, ja, ich mache das jetzt für meine Heilung, dann wirst du nie dauerhaft diese Abkopplung zwischen Selbstwert und Gewicht schaffen. Und dann wirst du immer dein Leben lang irgendwo Angst haben, doch nochmal zuzunehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil der Körper verändert sich dein Leben lang. Wenn du älter wirst, wenn du eine Frau bist und vielleicht mal ein Kind bekommst, wir sind immer im Wandel, unser Körper ist immer im Wandel und es ist so lohnenswert, wenn man wirklich dieses Thema für sich lösen kann und einen gesunden Umgang damit findet. Ja, und jetzt habe ich ganz schön viel geprabbelt, Entschuldigung. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, nochmal zu betonen. Und ich freue mich jetzt auch auf diese Folge für mich persönlich eben, weil, wie gesagt, ich habe mich dazu entschlossen, jetzt nochmal bewusst zuzunehmen. Und das ist natürlich für mich nicht leicht, weil nur weil ich darüber spreche und weil weil ich versuche auch zu inspirieren mit meinem Weg und mit meinem Wissen, heißt es nicht, dass mir das selber super leicht von der Hand geht und zack, Finger schnips und ich fühle mich wohl damit. Und ja, deswegen bin ich gespannt. Und Jasmin, ich freue mich, wenn du jetzt mit dem ersten Punkt vielleicht anfängst.
Gerne. Das erste Tool, halte inne und beobachte. Nachdem du gesehen oder gespürt hast, dass du an Gewicht zugenommen hast, kann es sehr gut sein, dass du dich getriggert fühlst. Es können Emotionen und auch Gedanken hochkommen. Versuche, diese Gedanken und Emotionen aus einer unvoreingenommenen und objektiven Perspektive zu betrachten. Ich weiß, das sagt sich jetzt viel leichter, als es getan ist. Darum hier auch ein paar hilfreiche Fragestellungen. Die erste ist, was passiert in deinem Körper, wenn du feststellst, dass du zunimmst? Was fühlst du? Wo spürst du es? Wie stark ist dieses Gefühl? Und auch bei den Gedanken rund um die Gewichtszunahme geht es darum, einfach einmal nur wahrzunehmen und zu beobachten. Versuche deine Gedanken von einer äußeren Perspektive, wie eine Beobachterin von außen zu sehen. Sage dir selbst vielleicht, der Gedanke, der ist da, aber er tut mir nicht weh oder ist persönlich. Der Gedanke ist neutral. Er ist da, aber ich versuche nicht, gegen ihn anzukämpfen. Ich mache mein eigenes Ding, gehe meinem Alltag nach, was auch immer das gerade ist. Oder, auch das finde ich eine ganz schöne Übung, und die habe ich selbst immer wieder angewendet in meiner Genesung, du kannst deine Gedanken versuchen, als Welle zu betrachten. Du sitzt sicher am Ufer und die Welle, die kommt und geht. Und du betrachtest die Welle einfach nur. Die Welle, die wird ihren Höhepunkt erreichen und dann langsam wieder abflachen. Und auch hier gilt, da ist nichts, was du tun musst. Du kannst einfach nur von außen beobachten, von deinem sicheren Standpunkt aus. Mach dir dazu vielleicht auch ein schönes Bild, eben sitz an irgendeinem tropischen Strand und versuch dich da ja nicht zu sehr von diesen Emotionen mitreißen zu lassen. Du kannst deine Essstörungsgedanken auch als eine Art Programmierung sehen. Es ist in Anführungszeichen nur eine Programmierung. Das bist nicht du. Es ist schlichtweg eine Programmierung, die du durch die Wiederholung über die Jahre deinem Gehirn gelehrt hast. Denke zurück, als du noch ein kleines Kind warst. Da hattest du keine Essstörung und da warst du richtig genau so, wie du bist, nicht? Wie ist das für dich, Julia? Wie machst du das mit dem Innehalten und Beobachten? Ist das auch für dich ein wichtiges Tool, was du für dich nutzt?
Ja, das ist für mich ein super wichtiges Tool. Allerdings muss ich dazu sagen, es bedarf wirklich Übung. Also gerade wenn man noch sehr in der Essstörung drinsteckt und sehr tief in diesen Gedankenstrukturen ist, ist es so schwierig, sich wirklich davon zu distanzieren und auch festzustellen, welches Gedankengut, sage ich jetzt mal, woher kommt. Also es bedarf wirklich Übung und für diejenigen, die zum Beispiel auch im stärkeren Untergewicht sind, muss man auch dazu sagen, es braucht auch ein gewisses Körpergewicht überhaupt erstmal, damit das Gehirn auch diese Denkleistung vollziehen kann, diesen Gedankenshift vollziehen kann, weil das schon sehr viel mentale Kraft auch kostet, das zu üben. Und man muss sich ganz bewusst dafür entscheiden. Das, was ich ganz spannend finde, ihr wisst ja, ich bin ja immer ein bisschen wissenschaftlich angehaucht, ist, es ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, dass jedes Gefühl nur 90 Sekunden biochemisch im Körper ablaufen kann. So, das heißt, dass jedes Angstgefühl, was auch hochkommt bei diesem Gedanken Gewichtszunahme, ist per se eigentlich nur 90 Sekunden da. Ja, jetzt fragt man sich, inklusive mir, Wieso fühlt man sich dann so lange so schlecht? Ja, und das liegt daran, dass im Anschluss an diese biochemische Reaktion es zu einer Bewertung kommt in deinem Gehirn über diese Reaktion. Und diese Bewertung ist, Jasmin hatte das ja schon gesagt, über die Jahre hinweg, ja, eine negative gewesen, eine negative Bewertung. Und dadurch entstehen dann biochemische Gedankenloops im Gehirn. Das heißt, die Gedanken fangen an zu kreisen, im wahrsten Sinne des Wortes. Eigentlich hat man nur diese Reaktion, 90 Sekunden, sie sollte abflachen, aber dann kommt die negative Bewertung und dann wiederholt sich das immer und immer wieder. Und man kommt da, ja, gefühlt nicht raus. Und ja, das sind im Grunde zwei Mechanismen, die mir bei dieser Betrachtungsweise total helfen. Zum einen zu verstehen, okay, wenn ich lerne, die Bewertung anders zu fassen, dann brauche ich gar keine Angst zu haben, dass dieses Gefühl, dieses negative Gefühl für immer bleibt, weil faktisch ist es nur 90 Sekunden da. So. Ich habe auch mehr Verständnis, mehr Selbstmitgefühl mir gegenüber, weil ich mir selber sagen kann, okay, das ist eine Bewertung und eine Programmierung von meinem Gehirn, die ich über Jahre trainiert habe. Das ist im Grunde wie ja, so ein Autopilot, der angeschalten wird, sobald sich irgendwas verändert. Zack, schaltet mein Gehirn auf Überholspur und es spult sich immer wieder die gleiche Kassette ab. Einfach nur in Anführungsstrichen durch diese Programmierung und Bewertung im Gehirn. Und was es mir auch nochmal bewusst macht, ist, wie entscheidend es ist, frühzeitig, ich sag mal, mental zu interagieren. Weil wenn der Stein erstmal ins Rollen kommt und wenn man erstmal drin ist in diesen Feedback-Loops, auch rein hirnphysiologisch, ist es sehr schwer, das zu stoppen. Und deswegen lohnt es sich so sehr, wirklich innezuhalten und das wirklich zu üben, bevor der Stein im wahrsten Sinne des Wortes ins Rollen gerät. Und das Spannende ist dann aber eben, wenn wir jetzt verstehen, dass diese Gefühle eigentlich nur 90 Sekunden da sein können und ja, dass es im Grunde auch sehr viel um die eigene Bewertung geht, dann kann man wirklich üben und mit diesem Tool anfangen zu arbeiten. Und das habe ich gemacht oder versuche ich zu machen und darin übe ich mich. Und dazu möchte ich nochmal betonen, das habe ich ja eben schon, dass die Gewichtszunahme als Teil des Heilungsprozesses betrachtet werden sollte. Die Gewichtszunahme ist ein natürlicher und absolut notwendiger Bestandteil deiner Genesung. Sie zeigt an, dass dein Körper gesund wird und vor allem auch, dass du deinen Geist heilen lässt und dass sich insgesamt dein gesamtes System, sage ich jetzt mal, von den Auswirkungen der Essstörung erholt. Und hier möchte ich das Stichwort Akzeptanz anbringen, weil das ist für mich eben wichtig. In der Genesung geht es doch schlussendlich darum, auf deinen Körper wieder zu hören und deinen Signalen zu folgen und vor allem auch deinem Körper zu erlauben, dass er sich letzten Endes das Gewicht aussucht und ja, was eben für ihn richtig ist. Und zwar für ihn, wo du nicht nur körperlich gesund sein kannst mit, sondern womit du auch mental gesund sein kannst. Weil was bringt es dir, wenn du nur körperlich gesund bist, aber du in deiner Gefängniszelle, in deiner mentalen Gefängniszelle gefangen bleibst? Deswegen ist es für mich so entscheidend, das immer wieder zu betonen, dass eben, ja, das so, so wichtig ist. Also ich sage immer, ein gesundes Gewicht ist ein Gewicht, in dem du vor allem auch mental gesund bist. Und man darf das nicht nur körperlich irgendwo festmachen. Und ja, du kannst nicht erwarten, auch über einen längeren Zeitraum an einem bestimmten Körperbild und an bestimmten Gedankengängen festgehalten zu haben und dann macht es auf einmal Klick und du fühlst dich bereit und alle Gedanken sind weg, nur weil du dich jetzt entschieden hast, dass du zunimmst. Das ist das, was ich eben meinte. Es ist halt auch bei mir so, dass ich auch ganz, ganz viel diese Gedankenschleifen und diese negativen Gefühle natürlich habe und nur weil ich mich dazu entschlossen habe, sage ich jetzt nicht, zack, mir geht's gut. Und ich brauche gar keine Angst mehr zu haben. Für mich ist es eben auch sehr wichtig, dass ich mich meinem Partner, meiner Familie oder lieben Menschen eben anvertraue und denen auch sage, dass ja, ich vielleicht auch noch ein bisschen Zeit brauche, um mich mit dieser Gewichtszunahme zu arrangieren. Weil liebevolle Unterstützung kann da auch sehr hilfreich sein. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch mit Jasmin mich im Privaten häufig ausgetauscht und mir tat es immer sehr, sehr gut auch, einfach mit ihr darüber zu sprechen. Und da möchte ich dich auch ein bisschen entlasten und so deine eigene Erwartungshaltung vielleicht auch nochmal verändern, weil es ist vollkommen in Ordnung, dass du dieses Thema Gewichtszunahme auch noch nicht in Anführungsstrichen lieben kannst. Akzeptanz reicht. Versuch wirklich nachsichtig mit dir zu sein und zu verstehen, dass es sich ja, dass es auch Zeit braucht, um sich an diesen neuen Körper irgendwo zu gewöhnen. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, bei diesem Punkt innehalten, für mich ist es so wichtig, mir selber zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass ich Angst habe. Ich akzeptiere, dass ich mich aktuell mit der Zunahme vielleicht auch gar nicht so wohl fühle. Aber ich lasse diese Gefühle da, weil ich weiß, dass ich nur mit einer Zunahme meinem Ziel von Genesung näher komme und dieses Ziel letzten Endes auch erreichen kann. Und dieses Mantra sage ich mir dann wirklich immer und immer wieder, wie einer sehr guten Freundin, wie ich es meiner Tochter sagen würde oder wie ich es eben auch euch sage.
So schönes Mantra. Ja, ich gehe dann gleich über zum zweiten Tool. Das ist, begrüße deine inneren Kritikerstimme oder auch deine innere autoritäre Stimme oder wie auch immer du das benennen möchtest. Das spielt gar nicht so eine Rolle, aber du weißt schon, von was ich spreche. Wenn du dich selbst beobachtest, wirst du wahrscheinlich eine vertraute, kritische oder eben auch autoritäre Stimme erkennen. Lerne deinen inneren Kritiker kennen. Jeder und jede hat seinen eigenen inneren Kritiker oder seine eigene innere Kritikerin. Es ist diese Stimme, die dich ständig kritisiert, dich herabsetzt und dir ein schlechtes Gewissen macht, weil du zugenommen hast. Gib dieser inneren Stimme einen Namen, vielleicht Waltraud, Dietmut, sind gerade so Namen, die mir einfallen, ohne da jetzt irgendwie jemanden verletzen zu wollen. Also das, ja, sucht euch da selbst einen Namen oder vielleicht auch sogar ein Bild aus, um dem einfach, ja, eben einfach um das von euch zu trennen. Das ist so, so wichtig, dass du diese innere kritische Stimme von deinem wahren Selbst trennst. Und das gelingt halt einfach leichter, wenn du eben, wenn das einen Namen hat, wenn das ein Konstrukt einfach auch ist. Und wenn du diese innere autoritäre Stimme nicht von deinem wahren Selbst trennst, dann ist es sehr gut möglich, dass dich diese Stimme dazu drängt, etwas Ungesundes gegen deine Gewichtszunahme zu unternehmen. Es ist also ein absolut guter Zeitpunkt einzugreifen, um zu vermeiden, dass du wieder in die Essstörung zurückfällst. Ich weiß von dir, Julia, du hast auch innere kritische, autoritäre Stimmen. Wie äußert sich das bei dir und wie gehst du damit um?
Oh Gott, ich habe das wirklich sehr ausgeprägt und ich hatte das mein Leben lang schon sehr ausgeprägt. Früher habe ich immer gesagt, das ist mein innerer Drill-Instructor. Ich habe mir das immer vorgestellt wie mit der Peitsche. Ja, so einen inneren Anteil in mir, so habe ich das immer genannt, der eben auf ist, immer mich voranzutreiben, höher, schneller, weiter. Vor allem eben dieser Leistungsaspekt, der war bei mir immer ganz, ganz groß. Also wirklich ein Drill-Instructor, das trifft es eigentlich ganz gut, auch wenn ich da so drüber nachdenke. Und irgendwann habe ich angefangen, zum Beispiel meine Essstörungsstimme als Miss Monk zu titulieren. Warum auch immer. Früher gab es so ein Sprichwort, das ist der Monk in dir. Und irgendwie, irgendwie ist das so in mir entstanden. Und ich habe auch extra Miss gesagt, Miss Monk, weil ich mir das immer so vorgestellt habe, wie so eine super disziplinierte, total steife, in so einem Bleistiftrock sitzende Sekretärin mit ganz spitzen Lippen, so im, wer 101 Dalmatiner kennt, Cruella de Vil-Style. Also ich würde euch so gerne jetzt gerade hier ein Foto zeigen, weil tatsächlich, oder ein Bild, habe ich meine Miss Monk mal gemalt und skizziert. Und für mich ist das so ein ganz, ganz großes Bild. Bevor ich jetzt hier so ins Schwafeln komme, möchte ich einmal, ja, das nochmal betonen, wie wichtig das für mich war, irgendwo, wie du das schon sagtest, zu distanzieren und mir darüber bewusst zu machen, dass das natürlich ein Anteil von mir ist, aber das bin nicht ich. Und das ist ganz, ganz entscheidend, Ich habe eine ganz lange Zeit immer irgendwie gegen mich gekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch gegen diese Anteile gekämpft und immer gesagt, ich will das weghaben, ich will das nicht mehr und so. Und ja, Druck erzeugt Gegendruck. Ich habe auf allen Ebenen gegen mich gekämpft, gegen den Anteil gekämpft, gegen meinen natürlichen Körper gekämpft. Und ich habe das alles nie akzeptieren können und fand das immer ganz schrecklich. Und das, was für mich so den Unterschied gemacht hat, ist zum einen zu erkennen, dass das nicht komplett ich bin und dass ich immer noch die Chefin von meinem inneren Team sein kann. Ich, Julia, als Erwachsene jetzt. Und dass ich mich ganz bewusst von dieser autoritären Stimme ja versucht habe zu distanzieren und mir gesagt habe, okay, da ist Miss Monk. Und Miss Monk wollte per se eigentlich nie etwas Böses für mich von ihrer Grundintention. Sie dachte nur, dass wenn sie mich nicht zu mehr Leistung antreibt, dass ich vielleicht dann ja nicht so wertvoll sein könnte. Und jetzt heute ist es so, dass ich aber weiß und das versuche auch wirklich zu leben, dass ich immer wertvoll bin und dass ich dafür nichts leisten muss und dass ich ja vielleicht auch mit Miss Monk irgendwo dann so ein bisschen in Dialog gehen kann und ihr sagen kann, okay, das ist lieb, dass du denkst, ich müsste erst noch was leisten, um mir irgendwas zu verdienen, aber das ist gar nicht die Wahrheit, weil ich bin gut so, wie ich bin. Und ich kann Miss Monk vielleicht auch irgendwann mal positiv für mich nutzen, weil die Peitsche und die Disziplin sozusagen, die Miss Monk mich hat destruktiv nutzen lassen, die kann ich auch ja konstruktiv für mich nutzen, für meine Genesung. Also man kann auch immer diese inneren Anteile irgendwie unterschiedlich bewerten. Und ja, heute ist es so, dass ich versuche zu sagen, ich akzeptiere meine Angst und ich akzeptiere, dass da diese Stimme ist und diese Miss Monk immer irgendwo mich antreiben möchte, aber ich handle nicht mehr nach ihr. Weil ich habe den Kampf eben dagegen beendet. Und ich weiß, dass ich, Julia, und auch mein Julia-Körper, dass der genau richtig ist, so wie er ist oder wie er sein wird. Weil ich weiß ja noch gar nicht genau, wie mein Körper sein wird. Und letzten Endes versuche ich mir das immer so vorzustellen, dass ich mich auf Diskussionen mit Miss Monk nicht einlasse. Weil Miss Monk, wer hätte es gedacht, ist genauso schlau wie ich. Das heißt, sie findet auch genauso viele gute Argumente immer, immer für irgendetwas Essgestörtes. Und egal, wie sehr ich versuche, rational irgendwo gegen zu argumentieren, sie findet immer noch irgendein Nadelöhr, irgendein Hintertürchen, wo sie mich versucht zu sabotieren und wieder in irgendwelche Ängste reinzuziehen. Und das ist wirklich ganz, ganz toxisch. Und deswegen habe ich für mich entschieden, stopp. Ich, Julia, ich gesunde Julia als erwachsene Frau weiß, was richtig ist, was gesund ist und ich lasse mich auf die Diskussion mit Miss Monk oder ja mit deinem inneren Kritiker, wie auch immer du ihn nennen möchtest, lasse ich mich nicht mehr drauf ein. Punkt. Und hier auch ganz frühzeitig diesen Dialog zu beenden, weil du selber bist Chef oder Chefin von deinem Team und du musst mit solchen Menschen, sage ich jetzt mal, musst du nicht sprechen, musst du nicht. Lass sie reden. Und am Anfang werden sie noch sehr, sehr laut reden. Aber irgendwann, wenn sie merken, dass sie im Grunde, wie sagt man so schön, gegen Windmühlen ankämpfen, so irgendwann merken sie, dass sie gar keine Chance mehr haben und dieses Geplappere im Hintergrund wird immer leiser. Ich hatte auch mal gehört, dass es so eine Übung gibt, dass man zum Beispiel diese Stimme so ein bisschen ins Lächerliche zieht und sich irgendwie vorstellt, keine Ahnung, dass das eine Mickey-Maus-Stimme ist und die Stimme irgendwie ins All schickt oder diese Stimme auf eine Wolke setzt und sie von einem wegtreiben lässt. Ja, das sind alles so Tools, das kann man gerne für sich ausprobieren. Das hat mir oder hilft mir persönlich immer nicht so gut, muss ich sagen. Für mich ist wirklich so diese Vorstellung, dass da jemand am Wegesrand steht und ich den einfach stumpf da stehen lasse und reden lasse, ganz hilfreich und eben super wertvoll, mich mit mir und meiner gesunden Julia, mit meiner Zukunfts-Julia zu verbinden und in mich zu spüren und zu sagen, okay, da ist dieser Anteil, der will mir eigentlich nichts Böses. Ich lasse den jetzt reden und ich weiß, was für mich wirklich richtig ist. Genau.
Ja, und ganz wichtig fällt mir auch noch gerade ein, ich glaube, das hatten wir noch nicht erwähnt, dass diese Miss Monk, oder je nachdem, wie sich das bei dir dann darstellt oder äußert, dass das vor allem auch ein erlernter Anteil ist. Auch das ganz wichtig. Also das sagt uns die Schema-Theorie auch. Und Darum macht es auch Sinn, sich hierfür mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen. Also wann ist das zum ersten Mal aufgetreten? Was waren Auslöser? Wen oder was hörst du vielleicht auch in dieser Miss Monk-Stimme? Das kann auch nochmal sehr hilfreich sein, um sich dann einfach davon auch zu distanzieren, weil es dir aufzeigt, das ist nicht mein wahres Ich. Ich habe das erlernt, ich habe das übernommen von meinen Sportlehrer oder von dieser und jener Werbung oder. Genau. Ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Tool. Das geht auch nochmal so ein bisschen in die ähnliche Richtung oder ich würde sagen, setzt daran an. Und zwar ist das die Fragestellung, ist es hilfreich? Nimm dazu gerne auch Stift und Papier und schreibe einmal ungefiltert auf, was deine autoritäre Stimme sagt, egal wie hart das ist. Und wenn du im Vorfeld vielleicht das Gefühl hast oder Angst hast, das könnte mich aus der Bahn werfen, dann mach diese Übung auf jeden Fall auch in Begleitung mit einer Psychologin, einem Coach oder einer guten Freundin, dass du dich dem nicht alleine stellen musst. Ja, diese innere Stimme, die wird dich vielleicht auch mit der Aussage, ja, das ist alles wahr, versuchen wollen zu überzeugen. Und ja, wer weiß, vielleicht sind auch einige Dinge davon richtig, aber das spielt schlussendlich gar keine Rolle. Die eigentliche Frage hier ist doch, ist es hilfreich? Fühlst du dich besser, wenn du so denkst? Wahrscheinlich hast du viele Jahre lang auf deine innere autoritäre Stimme gehört und alles getan auch, um das, was sie kritisiert hat, in Ordnung zu bringen, in Anführungszeichen. Also vielleicht hat die Stimme dir gesagt, boah, du hast so einen dicken Po, niemand wird dich damit attraktiv finden, niemand möchte dir Liebe geben, schau, dass du den in Shape kriegst und dann hast du dich auf Diät gesetzt und. Und eben die Fragestellung ist hier, war das bis anhin hilfreich? Und ich gehe davon aus, wenn du unseren Podcast hörst, dann eher nicht. Und eine weitere Fragestellung für dich, bist du bereit, etwas Neues auszuprobieren? Ich lasse diese Frage einfach einmal hier so stehen und möchte dir aber noch eine Drei-Schritte-Strategie mitgeben. Einige Dinge davon haben wir schon angeschaut. Der erste Schritt ist nämlich, schädliche Gedanken zu erkennen. Also das hatten wir vorhin schon, achtsam wahrzunehmen. Wie lautet die Aussage? Was wird dir da entgegengeschmettert? Und dann im zweiten Schritt, das zu analysieren. Auch darüber haben wir vorhin schon gesprochen, also zu erkennen, das ist eine innere autoritäre Stimme, eine Essstörungsstimme oder auch wie auch immer eben du das benennen möchtest. Und dann zu fragen, ja, bringt mich dieser Gedanke weiter? Ist das hilfreich? Und wenn du diese Fragestellungen mit Nein beantwortest, dann im dritten Schritt diese Gedanken zu verabschieden. Du hattest vorhin, Julia, das angesprochen mit deiner Wolke und das dann wegzuschicken. Ich glaube, ich habe schon irgendwo einmal in einer Folge erwähnt gehabt, dass ich in meiner Genesungszeit, ich bin für eine so lange Zeit mit einem imaginären Mülleimer neben meinem Kopf umhergelaufen. Und mir hat das gut getan, also mir hat das irgendwie geholfen. Ich habe dann immer wieder, wenn ich das als schädliche, autoritäre Stimmen ausmachen konnte, dann habe ich diese Gedanken genommen und in diesen Mülleimer geworfen. Manchmal 100 Mal am Tag. Ja, hier einfach auch wieder wichtig, wir haben es schon erwähnt, das sind in Anführungszeichen nur Stimmen in deinem Kopf. Sie kommen von der Essstörung und das bist nicht du. Diese Gedanken, das aber auch so wichtig, die werden sich nicht von selbst verändern. Du musst aktiv werden, du musst Aufwand betreiben, um sie zu verändern, um sie umzuschreiben und schlussendlich dann eben auch umzuprogrammieren, dir die Möglichkeit zu geben, neue, gesunde Gedanken aufzubauen. Das ist schlussendlich der Schlüssel für volle mentale Genesung. Und Julia hat es schon angesprochen, das ist zu Beginn wahnsinnig hart und schwer. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, das wird mit der Zeit leichter werden, weil eben diese Gedanken, auch das hatte Julia schon erwähnt, ja, das wird, also dein Gehirn quasi wird realisieren, dass du weniger emotional darauf reagierst. Und das wiederum ist dann, also dann dein ganzer Organismus denkt sich dann, ja, okay, dann ist das weniger wichtig. Also wird dein Gehirn diese Gedanken auch weniger beginnen zu produzieren. Und es ist dann eben Platz für neue, gesunde Gedanken. Wie ist das bei dir, Julia? Wie machst du das mit diesem Analysieren, ist das hilfreich? Nutzt du das auch für dich? Du hast vorhin ja schon ein bisschen dazu berichtet. Ich weiß nicht, ob du noch etwas zu ergänzen hast.
Ja, vielleicht nur ganz kurz noch. Also mir hilft das total. Ich finde es total wichtig. Und das ist auch das, was ich meinte mit keine Diskussion zulassen. Ja. Weil ich häufig habe ich dann doch die Situation, dass ich gewisse Glaubenssätze habe oder gewisse Dinge sozusagen von Miss Monk erzählt bekomme. Und dann gibt es einmal den Fall, dass ich zu 100% weiß, mein gesunder Anteil, nein, das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Und dann muss ich sagen, also wie gesagt, diese Wolke ist mir immer irgendwie zu lieb. Diese Vorstellung von so einem Mülleimer ist für mich irgendwie auch hilfreicher. Aber da kann ich direkt sagen, okay, Trash, das ist wirklich... das ist Quatsch, das ist nicht wahr und kann es verabschieden. Aber dann gibt es häufig Situationen, in denen bin ich mir ehrlich unsicher. Weil es ist ganz normal, ich bin seit Jahren in dieser Essstörung und denke seit Jahren diese Denkstrukturen. Und ich habe in vielen Punkten auch in meinem Leben, ehrlich, da weiß ich noch gar nicht, wer ich bin. Das weiß ich nicht. Das ist manchmal ein bisschen traurig für mich festzustellen, weil ich 31 Jahre alt werde, dass ich da teilweise noch sehr große Identitätsfindungsschwierigkeiten habe. Aber da weiß ich wirklich nicht, was kommt aus meinem gesunden Anteil. Bin das wirklich Julia? Bin das wirklich ich? Oder ist das nicht doch irgendwo sabotiert von der Essstörung? Und da hilft es mir wirklich ganz, ganz, ganz doll, mir wirklich zu sagen, okay, wenn ich mir unsicher bin, welcher Anteil das jetzt gerade ist, dann lasse ich mich auf keine Diskussion ein und ich sage ganz bewusst Stopp und frage mich dann wirklich, okay, ich bin mir unsicher, ob das wahr ist oder nicht, aber in meiner aktuellen Situation, und es geht immer nur ums Hier und Jetzt, weil Ängste projizieren sich immer nur auf die Zukunft oder auf die Vergangenheit, also wenn ich wirklich im Hier und Jetzt bin, ist dieser Gedanke gerade hilfreich für mich? Also ich bin mir nicht sicher, ob er wahr ist, aber ist er hilfreich? Und wenn ich sagen kann, okay, für meine jetzige Situation ist er definitiv nicht hilfreich, dann verabschiede ich ihn. Und deswegen ist es ganz hilfreich, dieses Tool. Und was auch noch für mich gerade am Anfang sehr hilfreich war, aber da braucht man wirklich eine Vertrauensperson für, ist, es ist teilweise sehr, sehr schwierig, das alles nur im Kopf, im Stillen auszutragen. Und ich finde es unglaublich machtvoll, wenn man anfängt zu sprechen. Also zum einen, wenn man selber laut mit sich spricht, am Anfang kommt man sich vielleicht doof bei vor, aber dass man sich vor einen Spiegel stellt und das laut ausspricht. Und was mir wirklich hilft, jetzt auch häufig im Alltäglichen, ist es, das zu meinem Partner zu sagen. Also wenn wir am Essenstisch sitzen und ich zum Beispiel den totalen Stress habe, wegen dem Essen oder irgendwelchen Fearfoods oder, anstatt dass ich mich in meinen Gedankenkreiseln drehe, sage ich dann ganz bewusst, boah, die Essstörungsstimme oder in meinem Fall eben Miss Monk will mir hier gerade wieder erzählen, dass das alles viel zu viel ist. Und spreche das einfach mal aus, weil darüber habe ich schon das Gefühl, dass ich wie über eine dritte Person sozusagen mit ihm darüber spreche und wir beide entscheiden können, oh Mann, das ist ja wieder vollkommener Stuss, der da im Gehirn erzählt wird. Und dann kann ich das besser verabschieden. Und manchmal kann man sich auch so ein bisschen selber, also zusammen mit einer Freundin, mit einem Freund, mit dem Partner, mit den Eltern, wie auch immer, auch über diese Anteile lustig machen, weil es manchmal echt wirklich verrückt ist, was einem da im Kopf rumspukt. Also wirklich crazy, wirklich verrückt. Also ich will hier gar nicht große Details erzählen, weil ich auch niemanden triggern möchte, aber wirklich manche Gedankengänge sind ja abstrus. Und sich das mal bewusst zu machen, laut auszusprechen, ist auch manchmal so ein bisschen, schafft ein bisschen mehr Leichtigkeit, als immer nur dieses schwere Sein im Kopf irgendwie zu haben. Ja, das hilft mir eigentlich auch immer noch ganz gut.
Ja, und vor allem eben Distanz. Als du das gesagt hast, dachte ich so, ja, absolut, genau damit schaffst du diese notwendige Distanz, so wichtig. Ja, gehen wir zum nächsten Tool über. Vermeide zumindest für eine Weile Spiegel, weil deine Augen, die können dich einfach anlügen, betrügen. Möglicherweise nimmst du dich viel größer wahr, als du tatsächlich bist. Und dabei geht es jetzt auch nicht nur um Spiegel, auch alle anderen Dinge wie eine Waage, ein Messband etc., die deinen Körper auf irgendeine Weise betrachten oder messen wollen. Das sind einfach alles massive Trigger. Setze dich selbst viel lieber mit körperlicher Vielfalt aus. Nimm den Fokus davon weg, deinen Körper betrachten zu wollen, und betrachte stattdessen echte Körper. Denn unsere Wahrnehmung, die ist unter anderem einfach durch Werbung, Social Media etc. so sehr verfälscht. Ich praktiziere dies immer wieder und finde diese Strategie einfach unheimlich hilfreich. Und auch hier habe ich das Gefühl, haben wir schon einmal darüber gesprochen. Aber ich glaube, das ist hier einfach auch wieder ein wichtiges Tool. Darum erwähne ich es auch gerne noch einmal. Ich empfehle dazu, rauszugehen in die echte Welt. Setze dich zum Beispiel in ein belebtes Café, in eine Straße und beobachte die vielen Menschen, die an dir vorbeigehen und ihre verschiedenen Körperformen, und versuche nicht zu urteilen, sondern setze dich einfach einmal mit dem Gedanken auseinander, dass es in der echten Welt so viele verschiedene Arten von Körperformen gibt.
Ich habe da zwei Gedanken zu. Ist interessant, weil die sind gerade spontan aufgeploppt zu diesem Punkt, wenn ich die einmal gerade teilen darf. Also zum einen, ich arbeite ja als Ärztin und ich bin Hautärztin, also angehende Dermatologin. Und deswegen mache ich ganz, ganz viel Hautkrebs-Screenings und sehe eben demnach auch echt viele nackte Körper. Und deswegen kann ich das zu 100% bestätigen, dass es sehr heilsam ist, sich mit Körperdiversität und mit unterschiedlichen Körpertypen einfach auch bewusst auseinanderzusetzen. Was ich aber spannend finde und wo man wirklich aufpassen muss, ist, weil du sagtest, ins Café setzen und andere Leute beobachten. Es gibt so ein psychologisches Phänomen, dass wenn man ein Thema gerade omnipräsent im Kopf hat und sich darauf fokussiert, dass man das auch mehr in seinem Leben sieht. Also Beispiel, du möchtest neues Auto dir kaufen und das soll ein Golf sein, und auf einmal fährst du durch die Straße und siehst überall Golfautos fahren. Das ist so eine selektive Aufmerksamkeit. Und wenn du in der Essstörung bist und sehr in diesem, wie soll ich sagen, dünnen Idealbild auch gefangen bist, dann kann es passieren, dass dein Fokus automatisch so ist, dass du ständig vermeintlich dünnere und schlankere und hübschere Frauen siehst und dich darauf fokussierst. Und deswegen ist es so wichtig, den Blick wirklich zu weiten und sich ganz, ganz, ganz bewusst sich dieses Phänomen auch vor Augen zu führen und das auch zu üben, eben alles zu betrachten und nicht nur Ausschau zu halten mit Menschen, mit denen man sich negativ vergleichen kann. Also das ist so ein Gedanke, den ich habe. Und es ist halt auch gezeigt, auch wissenschaftlich gezeigt, dass selbst wenn du weißt, dass ein Foto bearbeitet ist, also selbst wenn da drauf steht, dieses Foto ist bearbeitet und du bist Herr deiner Sinne und du liest das und du weißt, du guckst dieses Bild an, es ist nicht real, trotzdem macht es etwas mit deiner eigenen Wahrnehmung. Das finde ich total erschreckend, weil ich immer gesagt habe, okay, aber ich weiß das ja, dass das alles fake ist und so, aber trotzdem ist allein schon die Konfrontation mit dieser Fake-Welt macht etwas mit dir emotional. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, finde ich total erschreckend. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass man dass man mal überlegt, wohin man seine Aufmerksamkeit steckt. Und da finde ich es ganz wichtig, auch wirklich diesen ganzen Körperfokus, also grundsätzlich, egal, dieses ganze Thema Körper, dass man versucht, das loszulassen. Das ist vollkommen irrelevant letzten Endes wird, dass dieses Thema Körper nicht mehr so präsent ist. Das ist halt, ja, wenn man in einer Essstörung steckt, definitiv leichter gesagt als getan und kann ich bei weitem nicht. Aber das ist so ein absolutes Ziel von mir, irgendwann mal, dass grundsätzlich dieses Körperthema nicht mehr so präsent ist. Und dann ist mir noch ein ganz anderer Gedanke gekommen zu dem Punkt, vermeide zumindest für eine Weile den Spiegel und so. Für mich persönlich jetzt gerade, das ist wieder eine persönliche Erfahrung, ist es total wichtig, dass ich nicht unbedingt den Spiegel meide, aber für mich andere triggernde Sachen, wie zum Beispiel Fotos, wo ich meine Körperform sehe oder Videos. Und das ist für mich irgendwie total triggernd. Also ich habe eine lange Zeit Bodychecking unbewusst über Fotos gemacht. Und immer geguckt und abgeglichen, okay, mit dem und dem Foto, da sah ich so und so und wie sehe ich jetzt? Und habe da immer sehr viel drin, also meine Essstörung hat sich daran sehr gesuhlt. Und mir fällt es total auf, wenn ich zum Beispiel jetzt Bilder sehe von vor einem Jahr, dass ich zum Teil extremst erschrocken bin, also mein gesunder Anteil. Ich habe mich damals überhaupt nicht so wahrgenommen, also Körperschemastörungen sind ein ganz, ganz großes Thema. Da können wir auch noch mal eine eigene Folge zu machen. Da gibt es auch medizinisch sehr viel zu berichten. Weil Körperschemastörungen und Körperdysmorphie sind auch Krankheitsbilder tatsächlich. Da gibt es einen gesunden Anteil, der sehr erschrocken ist, wenn ich diese Bilder sehe. Aber es gibt auch einen kranken Anteil, der diese Bilder sieht und der noch genau diese positiven Gefühle teilweise assoziiert mit diesem kranken Körper und dann irgendwo sich dahin zurücksehend. Und deswegen auch Erwartungshaltung, nimm dir da selber den Druck raus. Es ist verständlich, dass du vielleicht auch noch nach Jahren irgendwo dir gewisse körperliche Sachen zurücksehnst, auch wenn sie noch so krank waren. Ganz normal, dass das in dir passiert. Deswegen bist du nicht verrückt und deswegen willst du auch nicht weniger gesund werden oder so. Und deswegen ist es für mich total entscheidend, mich mit diesen Bildern nicht mehr zu konfrontieren. Also das ist für mich ganz entscheidend, dass ich diese Bodychecking-Fotos und all diese Bilder, wo ich mich drauf sehe und wo ich zu 100% weiß, das bin ich in der Essstörung, dass ich diese Bilder nicht betrachte. Aber was für mich trotzdem wichtig ist, ist nicht den Spiegel im Jetzt zu meiden, sondern auch irgendwo bewusst über eine Spiegelübung mit meinem Körper, mit meinem neuen und sich verändernden Körper zu arbeiten. Und das heißt nicht, dass ich mich jetzt davor stelle und gucke, okay, keine Ahnung, wo bin ich noch wie dünn und so, sondern dass ich ganz bewusst anfange, liebevoll mit mir und meinem Körper vor einem Spiegel zu sprechen und meinen Körper auch meinen neuen Körper annehmen lerne. Und ich würde sagen, wenn wir nochmal eine Folge machen zum Thema Körperschemastörung, dann kann ich auch nochmal ein bisschen über diese Spiegelübung berichten. Aber ich finde es schon wichtig, dass man auch im Zunahmeprozess anfängt, sich mit seinem neuen Körper wohlfühlen zu lernen und diesen neuen Körper auch annehmen zu lernen. Und wenn man immer nur, sage ich jetzt mal, die Augen verschließt und alles vermeidet, was das angeht, dann kann es auch sein, dass man vielleicht dann irgendwann auch mal erschrocken ist, sage ich jetzt mal, weil man vielleicht eine gewisse Zeit sich bewusst damit überhaupt nicht oder das verdrängt hat. Und deswegen finde ich es schon auch wichtig, sich mit dem Körper irgendwie anzunehmen und zu lernen, dass das gar nicht so schlimm ist. Ich hatte letztens zum Beispiel einen totalen Blähbauch. Ich hatte wirklich einen riesen Bauch. Und ich habe mich vor den Spiegel gestellt, es sah total doof aus. Ich habe noch super dünne Beine und super dünne Arme und dann diesen riesen Bauch. Und ich habe mich wirklich da vor den Spiegel gestellt und habe über meinen nackten Bauch gestrichen und ihn versucht, irgendwie liebevoll anzunehmen und da liebevolle Gedanken hinzuschicken. Und das war eine total schöne Erfahrung für mich. Und ich glaube, wenn ich diesen Bauch einfach gemieden hätte und gar nicht angeguckt hätte im Spiegel, dann wäre ich sicherlich mit dieser Situation auch gerade so retrospektiv betrachtet anders umgegangen.
Ja, wenn du so gesprochen hast, ist mir auch gerade noch in den Sinn gekommen, dass vielleicht hier auch nochmals ganz wichtig ist zu erwähnen, dass diese Tools und einfach alle Dinge, die wir hier teilen, dass ihr da immer wieder selbst einfach auch für euch überprüfen dürft, passt das für mich? Weil das sind keine, das sind Tools, die zum Teil uns helfen, die vielleicht anderen Betroffenen schon geholfen haben. Aber das sind niemals irgendwelche Rezepte, die dann halt einfach für alle gelten. Darum schaut da immer wieder, was passt für euch, was fühlt sich stimmig an oder wie könnt ihr vielleicht auch Dinge ummünzen, ein bisschen abwandeln für euch. Und ja, die Dinge, die du genannt hast, also ich, das war bei mir ganz, ganz ähnlich, dass ich eben damals wirklich auch, da konnten, ich weiß nicht, 10 Frauen an mir vorbeigehen und ich habe garantiert einfach nur diese eine nur schöne Frau wahrgenommen. Alles andere oder alle anderen Körper habe ich total ausgeblendet. Und darum ja, ist es so wichtig, eben wirklich seine Wahrnehmung zu schulen. Und was Letztes, was ich noch dazu sagen möchte, vielleicht so aus, damit ihr auch wisst, wie ich das heute aus gesunder Sicht oder aus gesunder Person mache, wie ich mit Spiegeln umgehe. Ich, je nachdem, also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich habe zum Beispiel verschiedene Spiegel und tatsächlich, ich weiß nicht, ob es am Licht liegt oder am Spiegel, keine Ahnung, aber in manchen Spiegeln mag ich mich nicht, wie ich darin aussehe, und in anderen Spiegeln finde ich mich total toll. Und tatsächlich, ich ganz bewusst meide ich dann wirklich, auch heute als gesunde Person, merke ich, macht das noch etwas, was mir da gerade entgegenblickt oder wie eben auch gerade meine Grundstimmung ist. Das macht alles etwas mit mir, und da gehe ich dann auch ganz bewusst, also meide ich das dann für mich auch, weil warum soll ich mich dann einfach auch schlecht fühlen, weil das macht auch heute noch, löst das etwas mit mir aus, und ich glaube, das ist, das wird wahrscheinlich für ganz, ganz viele Menschen ist das Realität, und das darf auch so sein, aber da dürfen wir eben wirklich einfach gucken, mit was setzen wir uns auseinander. Und früher hätte ich dann in diesem Spiegelbild, wo ich mich nicht mag, hätte ich dann wirklich auch eben dieses Bodychecking betrieben, hätte geguckt und geschaut und immer wieder wäre ich da zurückgegangen, und heute gehe ich an dem vorbei und schau mich dann, betrachte mich dann lieber in dem anderen Spiegel. Genau. Julia zeigt mir schon auf die Uhr. Wir müssen weitermachen. Ich gehe zum nächsten Tool, und das ist auch unser letztes Tool. Und zwar trage bequeme Kleidung. Ich meine, sowas Simples vielleicht auch, aber wirklich auch einfach ein, für mich zumindest war das ein riesiger Gamechanger. Gewichtszunahme ist nicht nur etwas, was wir sehen, sondern auch etwas, ja, was wir im ganzen Körper spüren. Und wenn du nicht passende, vielleicht zu enge Kleidung trägst, wirst du ständig das Gefühl haben, dein Körper sei irgendwie ja, zu viel vielleicht, weil dich deine Kleidung taktisch stimuliert. Oder wie sagt man, taktil? Genau, ihr wisst, was ich meine. Und so wirst du sowohl bewusst, aber eben auch unbewusst über dein Gewicht nachdenken, weil deine Kleidung dich immer wieder daran erinnert. Trage daher bequeme Kleidung und kauf dir vielleicht auch bei Bedarf neue, sei dir das einfach wert.
Ja, das kann ich, da kann ich auch gerade noch eine ganz aktuelle Anekdote erzählen. Für mich ist das super wichtig, weil Kleidung tatsächlich für mich sehr triggernd ist. Und ich hatte ja schon, habe ich ja erzählt, schon mehrere quasi Recovery-Versuche. Und da war es so, dass ich meine kleine Kleidung immer irgendwo behalten habe. Und selbst wenn ich sie dann nicht mehr aktiv angezogen habe, habe ich sie noch im Schrank gehabt. Und für mich total befreiend, wirklich tatsächlich Abschied zu nehmen von diesen kleinen Größen, weil diese kleinen Größen sind nicht die Größen, die zu meinem gesunden Ich passen, in meiner jetzigen Phase nicht mehr passen sollen und nie wieder passen sollen werden, wie auch immer man das jetzt sagen soll. Also wirklich Abschied zu nehmen von zu kleiner Kleidung, Wohlfühlkleidung zu kaufen, und das kann, oder sich die wieder zu erlauben, Vielleicht hast du die ja auch noch in deinem Kleiderschrank. Und das kann wirklich super individuell sein und auch total abhängig sein von Phasen. Also es kann sein, dass du eine Zeit lang vielleicht erstmal nur Kleider oder Leggings oder Röcke oder sowas tragen möchtest. Kann auch sein, dass du eine super coole Mom-Jeans hast. Das ist ja total individuell. Aber für mich wirklich hilfreich, meinen Kleiderschrank wirklich radikal auszumisten. Und man muss die Sachen ja in Gottes Namen nicht wegschmeißen. Also ich habe tatsächlich ganz viele Sachen gespendet, aber man kann die auch verkaufen. Und es ist total toll, wenn man dann auch wieder neue Sachen kaufen kann. Und ich freue mich jetzt, also aktuell gehe ich zum Beispiel bewusst nicht shoppen oder so, weil mich das triggern würde wahrscheinlich. Ich habe jetzt Wohlfühlkleidung, die mir jetzt so ganz gut passt. Aber ich freue mich dann darauf, irgendwann auch mir neue, tolle Kleidung zu kaufen. Und zwar Kleidung, die dann wirklich zu meinem Körper passt. Und das, was ich jetzt gerade gemacht habe, also deswegen ja doch schon ein bisschen shoppen, aber ist, habe ich zum ersten Mal jetzt gemacht, bin ich übrigens ganz stolz auf mich, ist, dass ich mir bewusst eine Hose gekauft habe, die nicht nur jetzt passt, aber noch Spielraum hat, sondern ich habe mir ganz bewusst eine Hose gekauft, die mir sogar aktuell wirklich zu groß ist. Weil ich mir damit und also meinem Körper und vor allem halt für mich mental mir wirklich sagen möchte, dass es vollkommen toll ist und ein Ziel und vollkommen fein, wenn ich in diese Hose reinwachse. Weil mein Körper und mein Leben und ich als Person, wir dürfen Raum haben, wir dürfen Raum einnehmen und unser Leben darf Gewicht haben. Und das war für mich irgendwie gerade total schön, dass ich das zugelassen habe und bewusst eine Hose gekauft habe, die gerade noch zu groß ist. Das letztes Wochenende passiert, by the way. Also wirklich frisch. Also ich kann diesen Punkt, der klingt so simpel, aber der kann ganz viel bewirken. Sehr unterstützen.
Cool, mega stark. Ja, ich glaube, abschließend wollen wir einfach mit dieser Folge mitgeben, dass in der Genesung sollte es nicht mehr um deinen Körper, sondern vielmehr um deine Denkweise und um deinen Körper gehen. Das bedeutet, dass du dich nicht mehr darauf fokussieren solltest, deinen Körper, sondern deine Gedanken rund um deinen Körper zu verändern. Ich glaube, das ist in dieser heutigen Folge sehr sehr klar und deutlich geworden, denn vor jedem Gefühl steht ein Gedanke und du denkst oder glaubst vielleicht, dass dieses Gefühl, dass das entsteht wegen deines Körpers, doch vielmehr entsteht das Gefühl daraus, wie du über deinen Körper denkst. Wenn du über dich selbst Glaubenssätze hast, wie ich bin eine fette Kuh, ich kriege nichts zustande, ich bin faul etc. Wie kannst du dich dann gut fühlen? Negative Gefühle über deinen Körper, das sind Warnsignale, um achtsam zu sein, wie du über dich selbst denkst, weil deine Gedanken diese Gefühle kreieren. Und deshalb ist es so entscheidend, dass du deine Denkweise veränderst, nicht deinen Körper. Du kannst nicht etwas extern reparieren, was von innen behoben werden muss. Zu versuchen, deinen Körper zu verändern, das wird alles nur noch viel schlimmer machen. Das weißt du wahrscheinlich, wenn du uns zuhörst. Aber deine Denkweise zu ändern, das wird tatsächlich alles verändern.
So schöne Worte, die du gefunden hast, liebe Jasmin. Und ich möchte das eigentlich auch jetzt noch abschließen. Ich möchte wirklich nochmal mitgeben, fokussiere dich auf Gesundheit. Und damit meine ich körperliche Gesundheit, aber vor allem auch mentale Gesundheit und eben dein Wohlbefinden. Da dich ausschließlich auf dein Gewicht zu konzentrieren, lenke wirklich bewusst deine Aufmerksamkeit auf deine ganzheitliche Gesundheit. Sei geduldig und liebevoll mit dir selbst. Heilung von einer Essstörung erfordert Zeit und vor allem Geduld. Sei nachsichtig und erlaube dir, dass auch Rückschläge Teil des Prozesses sind und dass es immer wieder Tage gibt, an denen es noch nicht so gut klappt. Sprich liebevoll mit dir selber und erinnere dich daran, dass du auf einem richtigen Weg bist zu einem gesunden und vor allem erfüllten Leben. Ja, erinnere dich daran, dass eben dein persönliches Wohlbefinden, deine Gesundheit, dass die viel, viel wichtiger sind als dein Gewicht. Und eine positive Einstellung zur Gewichtszunahme zu entwickeln, ist wirklich ein wichtiger Schritt auf dem Weg für deine vollständige Genesung, so wie Jasmin das eben schon so schön beschrieben hat. Sei stolz auf dich und deine Fortschritte und feiere wirklich jede positive Veränderung, die du auf deinem Heilungsweg machst. Und weißt du, was viel schöner ist, als heulend vor einer halben Kartoffel zu sitzen und aber dünn zu sein? Viel, viel schöner ist es, wirklich Zeit im echten Leben zu verbringen und vor allem diese kulinarischen Highlights auch genießen zu können. Und ja, mit diesem Satz würde ich ganz gerne diese Folge für heute beenden. Und wir freuen uns so sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder grundsätzlich unser Podcast dir gefällt, dann sind wir unglaublich dankbar, wenn du dir den Moment Zeit nehmen würdest und uns eine positive Bewertung dalassen würdest. Das kannst du über Sterne machen bei Spotify, das kannst du gerne bei Apple machen und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und gerne hinterlass uns auch einen Kommentar. Es würde uns wirklich sehr freuen und unsere Arbeit auch irgendwo wertschätzen. Ja, und dann möchten wir noch einen kleinen Ausblick geben, weil wir nehmen die Folge zwar jetzt schon im Vorhinein auf, aber die Folge wird im Juli erscheinen. Und Jasmin und ich machen auch eine Sommerpause. Und zwar wird die nächste Folge dann erst wieder im September erscheinen. Und im August, ja, haben wir eine wohlverdiente Sommerpause vom Podcast. Wenn du noch nicht Teil unserer Community bist, dann ist es vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um auch noch Teil unserer Community zu werden, weil unsere ja, Live-Q&As und unsere Meetings, wo wir uns persönlich austauschen, wo wir sprechen können, wo wir ja, eure Themen nochmal ganz intensiv ja, diskutieren können und wo wir vor allem einen gemeinschaftlichen Raum schaffen für ehrlichen Austausch unter ja, Betroffenen, unter Experten. Ja, wenn du da Teil unserer Community sein möchtest, dann ist es vielleicht gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, weil wir diese Live-Meetings auf jeden Fall fortsetzen und diese jetzt nicht in der Sommerpause sind. Also, werde vielleicht Teil unserer Community und wir freuen uns auf dich und vor allem freuen wir uns auf die Gemeinschaft und auf unsere wirklich tolle, tolle Community, die hier mittlerweile am Wachsen ist. Also, vielen Dank.
Ja, auch von mir ein großes Dankeschön und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis bald, habt einen ganz tollen Sommer.
Ciao.